Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs im Mai 2020. Heute ist passend zu unserer Aufnahme World Emergency Medicine Day. Und Torben, ich freue mich ganz besonders, dass wir uns bei dem herrlichen Wetter in deinem abgedunkelten Büro versammelt haben.
Ja, wobei bei dem Datum, als wir gemerkt haben, dass wir am World Emergency Medicine Day aufnehmen, man könnte denken, wir haben es so geplant.
Ja.
Haben wir nicht.
Aber es ist strahlendes Wetter, es ist also perfekt, um den sozusagen den vielleicht irgendwann kommenden Facharzt für Notfallmedizin zu begrüßen. Und da drücke ich uns die Daumen, aber wir starten mit unseren Kommentaren und vermischt es.
Ja, Kommentare. Wir haben wieder einige Kommentare bekommen, neben ganz viel Lob, inhaltlich hauptsächlich Kommentare zu dem Kochrezept vom letzten Monat. Da ging es um Ondasynthron zur Spinalanästhesie, beziehungsweise vor der Spinalanästhesie IV, um den Benzoidiarisch-Reflex zu unterdrücken und somit Hypotension zu vermeiden. Das hatten einige von euch noch nicht gehört. Wir haben sogar Kommentare bekommen von Leuten, die in Kliniken arbeiten, wo das schon etabliert ist und das alle machen, die sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Alle, ich nenne jetzt mal ein paar Namen stellvertretend, alle anderen, wir haben alle Kommentare gelesen. Ich habe auch versucht, auf alle zu antworten. Tillmann hat uns geschrieben und bei Twitter, der von der Gasanstalt, hat...
Der Name ist super.
Hat das auch schon ausprobiert. Genau, das ist die Studien, muss man ehrlich bleiben, die es dazu gibt. Es gibt dazu Studien, auch randomisierte. Allerdings ist die Qualität so mäßig, muss man auch ehrlich sagen. Aber es ist halt auch ein Medikament, was wir da einsetzen, was wenig Nebenwirkungen hat. Eine der Hauptfragen dazu war, können die Schwangeren denn danach stillen?
Ja, ich habe, können sie.
Habe mal Embryotox konsultiert und das auch verlinkt in unseren Shownotes. Es ist natürlich nicht das Mittel der Wahl bei Übelkeit in der Stillzeit, aber es wird von Embryotox als sicher angesehen. Man muss das Kind danach beobachten. Man muss ehrlich sagen, die Einmalgabe zur Geburt und die Mutter wird nach einer Spinalen ja eh 3 Tage im Krankenhaus bleiben. Mindestens 3 Tage im Krankenhaus bleiben. Das heißt, das Kind ist unter Beobachtung. Ich glaube, das kann man gut vertreten, das zu machen. Ich glaube, das ist, wenn man in einem ambulanten Sektor noch was anderes, aber auch da, glaube ich, ist das vertretbar in der Stillzeit.
Ja, sehe ich genauso.
Und ich glaube, auf Embryotox kann man sich da auch bei einem Gutachter berufen. Das ist, glaube ich, schon die Seite, die man konsultieren sollte.
Haben wir so eine App.
Genau. Vermischt es. Geht gleich weiter. Wir hatten letzten Samstag am 23.05. die No-to-go-meets-Foam-Session, wo Johannes und ich zusammen mit den Rettungsaffen so die Idee zu hatten, bei einem Bier, muss man sagen.
Oder auch zwei.
Oder auch zwei Bier. Und das No-to-go-Team, Karin Jerusalem und Martin Pinn, waren sofort bereit, da mitzumachen. Und dann haben wir das jetzt mit das Foam, mit den Rettungsaffen, wir und Rettungsdienst FM abgehalten und es hat riesig Spaß gemacht. Wir hatten in der Auswertung am Ende 561 Zuhörer an einem Samstagmorgen, 3 Stunden lang. Das ist, also ich finde das großartig.
Und vor allen Dingen muss man sagen, eine super Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Also ich glaube 84%
haben es bis zum Ende.
Ich habe es leider nicht bis zum Ende hören können, weil ich Geburtstag feiern musste. Aber ich fand es auch total super.
Und ja, die Videos dazu werden bald online kommen. Wir müssen die noch so ein bisschen schneiden, damit ihr nicht alles 3 Stunden lang anhören müsst, sondern damit wir 2 Abschnitte vier Abschnitte mit den jeweiligen Vorträgen haben. Genau. Und in der groben Planung ist das Ganze auch dieses Jahr nochmal zu wiederholen. Da gibt es noch kein Datum. Sobald wir da ein Datum haben, werden wir euch das sagen.
Und falls ihr richtig coole Referentenvorschläge habt,
immer her damit.
Her damit, schreibt uns eine Mail. Deutschsprachig soll es gerne sein.
Genau, deutschsprachig. Und sie sollten irgendwie in der Foam-Szene
genau drin
sein. Dozenten, die nicht aus der Foam-Szene kommen, sind dann eher die Zielgruppe vom normalen No-to-go. Wir wollen da ja auch keine Konkurrenzsituation aufbauen. Es soll ja speziell junge Dozenten, die irgendwie in der Foam-Szene verankert sind,
genau,
nutzen. Und moderne Vorträge sollen es sein. Und ich glaube, das war diesmal ziemlich cool, dass wirklich alle 5 Vorträge super modern waren in ihrer Aufmachung. Und ja.
Davon gerne mehr. Also ich finde, das könnte man als Standard für Uni-Vorlesungen etablieren. Das finde ich total geil. Dann wäre ich vielleicht auch mal zur Vorlesung gegangen.
Ja, ich war auch nie da. Weiter unter Vermischtes. Der Eusem-Kongress in Kopenhagen, wo Johannes und ich uns sehr gefreut haben, dass wir 3 Vorträge haben und auch aufgeregt waren, weil es Vorträge auf Englisch waren.
Ich hatte schon den Beta-Blocker erhöht.
Der wurde leider nicht abgesagt, sondern in einen virtuellen Kongress gewandelt. Wie genau das stattfinden wird, können wir euch auch noch nicht sagen, weil uns die Veranstalter auch noch nicht abschließend mit Informationen versorgt haben. Die erste E-Mail, dass es ein virtueller Kongress wird, kam heute Morgen quasi vor Aufnahme an.
Ja.
Wir versuchen trotzdem dabei zu sein und zumindest einen Teil der Vorträge zu halten. Finden sehr schade, dass Kopenhagen wäre schon ein Highlight gewesen und da dann vielleicht mit anderen Emergency Medicine Enthusiasten ein Bier zu trinken, wäre natürlich auch für uns eine große Freude gewesen. Virtuell können wir zumindest die Vorträge verfolgen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche.
Genau. Vielleicht gibt es 2021 eine coole Neuauflage und vielleicht kriegen wir nochmal die Chance und werden da auch eingeladen und kommen dann gerne vorbei. Also, liebe Eusem, wir haben Zeit und Bock vor allen Dingen.
Genau, sucht euch eine schöne Stadt aus.
Genau, wir kommen überall hin. Also, hättest du eine präferierte Stadt in Europa, wo du jetzt sagen würdest, da muss ich unbedingt mal gewesen sein? Oder warst du noch nicht oder möchtest du noch mal hin?
Also, meine Lieblingsstadt in Europa ist tatsächlich Budapest, von jetzt nicht deutschen Städten.
Ja.
Budapest finde ich unglaublich hübsch, unglaublich nette Menschen und den Flair mag ich.
Und schönes Wetter oft.
Schönes Wetter und den Flair mag ich sehr gerne. Diese Bäder finde ich großartig. Ja. Aber es muss auch nicht Budapest sein. Ich fahre auch überall anders hin.
Ja, also ich mag viele europäische Hauptstädte. Riga finde ich wunderbar. Rom fände ich auch mal cool.
Ja, Riga war ich ja auch gerade, finde ich auch super schön. Also Budapest ist natürlich mit der Regierung ein bisschen schwierig,
weil
wir sind kein Politik-Podcast.
Das machen wir auch nochmal irgendwann anders. Aber ja, oder Tallinn. Tallinn soll auch so schön sein.
Tallinn ist super schön. Das ist so eine,
da war
so
ich noch
eine
nicht.
Direkt am Meer und dann so eine Burg, die quasi, und oben steht eine Kirche auf der Spitze. Super, super schön. Vom Essen her sehr ähnlich zu Riga.
Ja.
Also
Tallinn,
ja.
Das ist günstig, es ist schön.
Ja.
Und ich war noch nicht da. Torben scheinbar schon, aber.
Ich war mit dem Segelboot da.
Ach.
Ja, ich bin mit meinem Vater mal von Tallinn nach Helsinki, nach Stockholm gesegelt. War super. Also, richtig cool. Aber
ihr merkt, wir schweifen ab.
Pin-Up-Docs, der Reisepodcast.
Ja.
Gut. Dann kommen wir zu einer kurzen Twitter-Sache, die MAB auf Twitter geretweetet hat und die ich sehr witzig fand. Nämlich ein Akronym, wie man sich die Nebenwirkungen von ACE man merkt. Und das Akronym ist passenderweise Captopril, wie der jeweilige ACE-Hemmer. Und das C von Captopril steht für Cough, also Husten. A für Angioödema, also Angioödem. Ich habe neulich eins auf ACE einmal gehabt. Das ist schon beeindruckend.
Das ist wirklich krass, wenn man so sieht, auch wie die Zunge so.
Also genau. Nicht falsch verstehen, ich hatte nicht selbst eins, ich hatte einen Patienten mit einem Angioödem. Und ich habe wirklich gedacht, scheiße, wenn du den Atemweg da sichern musst, dann kriegst du Probleme.
Du warst, glaube ich, der Sekundärverleger, ne?
Nee, ich war nicht der Sekundärverleger. Ja. Ich war primär bei einer, die das aber schon kannte. Ich weiß nicht, warum sie trotzdem ACE immer eingenommen hat.
Ja, gut. Die Entscheidungen der Patienten sind manchmal.
CAP steht für Potassium.
Potassium.
Ihr seht, ich muss für den Eusem noch üben. Also für Kalium-Exzess. T für Taste, also Geschmacksstörung.
Covid.
O für Orthostatic Hypotension, also orthostatische Dysregulation, was bei einem Blutdrucksenker sich wohl auch denken kann. P für Pregnancy Contraindication. ACE-Hemmer sind alle und auch AT1-Antagonisten in der Schwangerschaft kontraindiziert. R für Renal Failure, also beim akuten Nierenversagen gehören ACE-Hemmer abgesetzt.
Ja, das sieht man leider manchmal, dass das eben in den Notaufnahmen nicht passiert.
Genau.
Also bitte hinter die Ohren schreiben.
Wichtig, es gilt nicht fürs chronische Nierenversagen. Beim chronischen Nierenversagen gibt es sogar Benefits von ACE-Hemmern, nur das akute. I für Increases Renin Release, also gesteigerte Renin Ausschüttung und L für Liver
Toxicity.
Ist heute nicht mein Englischer. Ich habe heute Urlaub.
Ja, und deshalb wissen wir es besonders zu schätzen, dass Torben sich die Zeit genommen hat, heute seinen Vormittag mit mir zu verbringen.
Ja, wahrscheinlich wird es ja auch ein bisschen mehr als der Vormittag, aber gucken wir mal, wie schnell wir durchkommen. Als allererstes oder als nächstes, nicht als allererstes.
Ich habe noch einen Kommentar.
Ein Kommentar?
Oh. Ich möchte noch einen Kommentar loswerden. Und zwar wurde uns jetzt wiederholt geschrieben, ob wir nicht unseren RSS-Feed verlängern können. Weil, Spotify und iTunes einfach immer nur die aktuellsten 10 Folgen da sind und der Rest wird abgeschnitten. Das liegt irgendwie an unserem RSS-Feed, den wir mit Feedburner machen. Meine technischen Fähigkeiten sind so weit eingeschränkt, dass ich das irgendwie nicht verlängern kann, die von Torben auch. Also,
für die Technik ist Johannes zuständig. Ich mache alles, was so Bilder und Flowcharts angeht. Das heißt,
meine technischen Fähigkeiten sind eingeschränkt. Es ist aber auch egal. Also, wenn einer eine geile Idee hat, wie man das länger machen kann oder ein anderes Tool, mit dem man den RSS-Feed einstellen kann, dass da von mir aus 30 Folgen dann bei Spotify sind, schickt uns einfach eine Mail. Ich versuche das dann umzusetzen. Ansonsten, das wollte ich einfach nur mal loswerden.
Ich muss mich kurz aufregen. Also ich habe mich die letzten Tage aufgeregt und muss das einmal kurz loswerden. Es gipfelte dieses Ganze, wir haben tausende Covid-Experten. Ich meine, dass alle deutschen Fußball-Experten sind, das wissen wir lange. Bin ich auch ab und zu. Aber dieses, alle sind Covid-Experten, geht mir tierisch auf den Sack.
Ja, mir auch.
Diese ganzen Maßnahmen sind überzogen, geht mir tierisch auf den Sack. Wenn tatsächlich irgendwelche Covid-Gegner, ich finde es so witzig, dass, ich meine, ich bin auch Covid-Gegner, ich finde das auch scheiße. aber wenn einer von euch tatsächlich Covid-Gegner ist und diesen Podcast hört und alles für überzogen hält und die ganzen Maßnahmen für falsch, bitte unfollow me, habe ich keinen Bock drauf, wirklich nicht. Wir haben so geringe Infektionszahlen, weil so entschlossen gehandelt wurde. Es mag sein, im Nachhinein kann man immer klug scheißen, dass man das alles hätte ein bisschen milder machen können, aber das wusste keiner. Und wenn man so nicht gehandelt hätte, würden wir hier genauso dastehen wie die USA, wie England, wie Frankreich.
Ja, selbst die Schweden mittlerweile, muss man ja sagen, wo man immer als das Musterland der Covid-Gegner angeführt wird, die eine gemessen an der Einwohnerzahl deutlich höhere Todesrate haben als wir. Also wo das System des Liberalismus sozusagen eben nicht funktioniert hat, obwohl es deutlich dünner besiedelt ist als Deutschland. Mir platzt da auch der Kragen und fliegt der Draht aus der Mütze, wenn ich darauf angesprochen werde. Und ständig möchte irgendjemand mit mir darüber diskutieren, ob es jetzt sinnvoll ist, irgendwelche Beschränkungen und ob man es nicht auch anders hätte machen können. Ja, also postmortales Klugscheißen ist das Schlimmste, was in der Medizin passieren kann.
Ja.
Und es ist jetzt auch bei Covid einfach das Schlimmste. In der Medizin kann man manche Dinge dann noch verstehen, weil man vielleicht tatsächlich irgendeinen Fehler gemacht hat und dann lernt man daraus was. Bei Covid kann man ja keinen Fehler gemacht haben, weil man ja vorher nicht wusste, wie es sich entwickelt.
Ja, also ist absolut indiskutabel. Und es gipfelte jetzt in Bild-Zeitung gegen Drosten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also die Bild-Zeitung wollte zu einer Studie von Herrn Drosten, also die Überschrift war Drosten-Studie grob falsch.
Was schon mal totaler Quatsch ist.
Ja. In dieser Studie ging es ganz einfach gesagt um die Infektiosität von Kindern. Ja. Und was die Bild-Zeitung gemacht hat, das finde ich wirklich verwerflich, ist, sie haben, das ist wie alle Covid-Sachen zurzeit ohne Peer-Review rausgegangen. Und der Peer-Review-Prozess kam dann im Nachhinein. Das ist aber jetzt zurzeit bei Covid relativ normal. Das machen viele große Magazine, auch das New England Journal, auch Nature, alle, die was zu Covid, die geben das raus, damit die Leute Informationen haben. Das finde ich auch gut so, weil so ein Peer-Review-Prozess dauert halt einfach. Und die Bild hat jetzt geguckt, was in dem Peer-Review-Prozess, der dann im Nachhinein kam, gesagt wurde und haben die Gegenargumente im Peer-Review-Prozess dazu genutzt zu sagen, die ganze Studie ist falsch. Erstmal ist das die Grundbasis der wissenschaftlichen Arbeit. Jemand stellt eine Studie auf, andere Wissenschaftler lesen das
Und schreiben kritische Anmerkungen.
Das heißt ja nicht, dass das alles Kacke ist. Die wollen ja nur, wir wollen uns selbst besser machen dadurch. Genauso läuft es ja erfrischenderweise beim Foam auch. Wir, Johannes und ich, produzieren etwas, ihr konsumiert etwas. Die Jungs von Das Foam und von Nerdfallmedizin, da weiß ich es durch Zufall, die hören unseren Podcast und schreiben uns im Nachhinein hier, da habt ihr aber unsauber
recherchiert
oder das kann man auch anders sehen oder wie auch immer. Und wir versuchen es das nächste Mal besser zu machen. Und diese Methode zu nutzen, um einen Wissenschaftler zu diskreditieren.
Öffentlich, in einem Massenmedium.
Genau, ist sowas von zum Kotzen, ja, das geht nicht. Und es ist einfach nur Populismus, tut mir leid. Das ist einfach nur, da ist eine Schiene und wahrscheinlich sind diese ganzen Schwurbler, Aluhutträger tatsächlich auch noch Bildleser.
Und das würde passen vom Niveau auf jeden Fall.
Und denen jetzt Futter zu geben, um irgendwelche Verkaufszahlen, die auch bei der Bild-Zeitung Gott sei Dank rückläufig sind, hochzutreiben, das ist wirklich, wirklich verwerflich, muss man ehrlich sagen.
Vor allem geht es ja wirklich nur um Verkaufszahlen. Ja. Am Anfang der Pandemie hat die Bild-Zeitung nichts Besseres zu tun gehabt, als Panik, Panik, Panik zu machen, um damit Verkaufszahlen zu treiben. Jetzt haben sie nichts Besseres zu tun, als andersrum den Schwurblern Futter zu geben, um damit wieder Verkaufszahlen zu treiben und Verschwörungstheoretiker sozusagen was an die Hand zu geben. Irgendwelche fadenscheinigen Argumente. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, einem renommierten Wissenschaftler von der Charité vorzuwerfen, er würde unsauber arbeiten, das kann man diskutieren. Das würde aber in der richtigen Wissenschaftswelt erstmal keiner tun. Das ist das Erste. Dann E-Mails zu schreiben, wo man sozusagen in forderndstem Tonfall, also wirklich unverschämte E-Mails, einfordert innerhalb von einer Stunde eine Antwort, eine Stellungnahme zu verschiedenen Gegenargumenten, in Anführungszeichen, dieser Studie zu bekommen. Innerhalb von einer Stunde, das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen, zu einem Mann, der wahrscheinlich auch noch andere Sachen zu tun hat, als auf E-Mails der Bild-Zeitung zu antworten.
Wobei ich seinen Umgang damit, also das ist richtig, richtig gut fand. Was er nämlich gemacht hat, ist zu sagen, nicht darauf zu antworten, die E-Mail auf Twitter online zu stellen und zu sagen, ich habe keine Zeit für sowas.
Ja.
Und ich wünsche mir, dass ich irgendwann mal so abgebrüht und ruhig bin, mit so unsachlicher Kritik genauso umzugehen, weil genauso muss man es machen.
Ja, und wenn dann aber ein Chefredakteur der Bild-Zeitung oder ob der Chefredakteur ist, keine Ahnung, ich beschäftige mich nicht hier, welche mit den Hierarchiestufen der Bild-Zeitung, der dann aber hingeht und wieder versucht, Herrn Drosten zu diskreditieren, indem er dann sagt, na hat denn Herr Drosten jetzt auch noch den Datenschutz nicht gewahrt, weil er hat diese E-Mail öffentlich gestellt mit der Telefonnummer des Redakteurs. Also da wird es wirklich lächerlich, wenn ein Medium, was immer zuerst, ja, selbst meine Mutter hat schon gesagt, die Bild-Zeitung sprach zuerst mit der Leiche.
Ja.
Und wir alle wissen es ja, wenn im Rettungsdienst irgendwo was passiert, was ein bisschen spektakulärer ist, ist sofort irgendein bezahlter Honorarreporter der Bild-Zeitung vor Ort und möchte am besten abgetrennte Gliedmaßen fotografieren und den interessierten Datenschutz, nämlich genau ein Scheißdreck, Entschuldigung, dass ich das so drastisch sagen muss, dann muss man sich eigentlich wirklich überlegen, ob man diesen ganzen Verein noch ernst nehmen kann. Also ja, scheinbar ja nicht. Also ich habe den ja noch nie ernst genommen, aber 5 Millionen Deutsche oder wie viele das jeden Tag lesen, scheinen das ja zu tun.
Und ich finde, was das Ganze beweist, und in dieser Schule sehen ja auch Johannes und ich uns, und ich sehe auch die ganze Foam-Szene in dieser Schule, wir brauchen Leute, die Wissenschaftskommunikation machen. Und das müssen Leute sein, die selbst Ahnung davon haben. Johannes und ich sind jetzt nicht die großen Studiendesigner oder so, aber wir haben ein Studium abgeschlossen, wir haben uns mit Wissenschaft auseinandergesetzt und mit Methodik. Und ich sage nicht, dass es nur wir beide machen müssen, aber es müssen Leute sein, die Ahnung davon haben. Ja? Und deswegen ist Wissenschaftskommunikation wichtig, weil wir den Leuten erklären müssen, wie Wissenschaft funktioniert. Ja.
Genau.
Und das müssen Leute an der Basis machen. Ich glaube, wir machen das ein Stück weit auf einer anderen Ebene, weil wir Notfallsanitätern, Krankenpflege und Ärzten versuchen, Studien und neueste Erkenntnisse näher zu bringen. Aber auf allen Ebenen brauchen wir solche Leute. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja.
Und man muss sich immer klar machen, dass man Wissenschaft immer in zwei Richtungen diskutieren kann. Und das hat Herr Drosten auch in jedem Podcast, den ich von ihm gehört habe, immer wieder betont, dass er halt kein Wirtschaftswissenschaftler ist und kein Politiker, sondern er ist halt Virologe und er bewertet Dinge aus virologischer Sicht. Mhm. Und er schreibt auch Studien aus virologischer Sicht und dass man die natürlich im Gesamtkontext vielleicht anders diskutieren muss, das ist klar. Aber was die Bild-Zeitung da gemacht hat, das geht halt gar nicht. Und ich glaube, damit haben wir das Thema jetzt auch erschöpfend behandelt.
Es tut uns leid, aber da mussten wir uns kurz einmal, wir haben uns vorher, als wir uns gerade getroffen haben, Johannes und ich sehen uns zurzeit auch nicht so viel, weil wir beide viel in der Klinik sind. Und als wir uns getroffen haben, eines der ersten Thema war diese Nummer. Und dann haben wir gesagt, das muss einfach auch kurz auf dem Podcast raus,
genau.
Drauf, weil es einfach so ein Unding ist.
Genau, es ist ein so unglaublich Unding. Und Herr Drosten, Sie haben unsere volle Solidarität.
Ja.
Und
jeder andere Wissenschaftler auch, der von der Bild-Zeitung.
Ja, aber ich möchte nochmal meine Hochachtung wirklich für diese Leidenschaft, mit der er das Thema bearbeitet, zollen. Also das ist schon beeindruckend. Und auch die Langatmigkeit, also die nicht Langatmigkeit ist das falsche Wort. Die, na, wie nennt man das? Wenn man irgendwas.
Ausdauer.
Die Ausdauer, danke, genau. Also, das ist schon so.
Gut, wir kommen wir zum. Fangen mit unserem Journal Club an und es geht gleich wieder in die gleiche Richtung. Also eigentlich ist es ein perfekter Übergang. Wir möchten nämlich kurz mit euch über die Heinsberg-Studie reden. Nicht, weil diese Studie eigentlich in unseren, also es ist eigentlich keine Studie, die wir bearbeiten würden, aber sie wird halt häufig von den Schwurblern verwendet, um Lockerung der Maßnahmen und so zu fordern. Und deswegen haben wir gesagt, wir gucken uns die Studie mal etwas genauer an, um euch vielleicht auch Gegenargumente zu bringen, wenn ihr mit einem Schwurbler diskutiert.
Wenn ihr noch Bock habt, mit denen zu diskutieren.
Ich habe
keinen Bock mehr.
Also, das Gleiche hat, da bin ich dann drauf gestoßen, als ich die Idee hatte, Quarks und Co. haben diese Studie sich auch genauer angeguckt und haben das auch nochmal in schriftlicher Form sehr schön aufgeschrieben. Ist auch verlinkt.
Genau, in unseren Shownotes findet ihr den entsprechenden Artikel.
Genau. Was wurde bei dieser Studie gemacht? Man hat eine Gemeinde genommen, die Gemeinde heißt Gangelt und hat dort insgesamt 919 Menschen aus 405 Haushalten getestet. Ja, das entsprach einer Stichprobe von 7,3% der Gemeinde. Ja.
Was gar nicht so wenig ist, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, die Haushalte, gute Stichprobe, muss man sagen. Die Haushalte wurden so gewählt, dass sie möglichst repräsentativ sind. Ältere Menschen sind allerdings etwas überrepräsentiert und Kinder unterrepräsentiert in der Studie. Warum wurde die Gemeinde Gangelt ausgewählt? Gangelt war eins der, oder beziehungsweise die Region um Gangelt war eins der deutschen Hotspots mit Covid-Fällen.
War da nicht das mit dem Karnevalsverein?
Ja, genau.
Das war da, ne?
Genau,
warum hat man die Studie denn eigentlich gemacht? Das ist ja eigentlich eine der zentralen Fragen. Und es ging darum, abzuschätzen, wie hoch denn die Dunkelziffer der Infizierten ist. Also wie viele Infizierte eigentlich gar nicht erfasst werden, weil sie eben wenig Symptome haben oder nicht zum Arzt gehen. Mhm. Und das hat man da auch eigentlich ganz gut abgebildet anhand dieser doch relativ repräsentativen Stichprobe und hat herausgefunden, dass 15,5% aller der dort getesteten Probanden eigentlich mit dem Coronavirus infiziert sind. Das sind fünfmal mehr, als vorher durch die offiziellen Testergebnisse bekannt war. Wenn man das hochrechnet, wie hat man das gemacht? Man hat auch Antikörpertests gemacht, also nicht nur Abstriche, sondern Antikörpertests, ganz kurz. Antikörpertests heißt einfach nur, dass man sozusagen eine durchgemachte Infektion nachweisen kann, dadurch, dass der Körper oder das beziehungsweise das Immunsystem Antikörper gegen das Virus gebildet hat.
Genau. Was lernen wir daraus? Wir lernen aus diesen Ergebnissen, es gibt eine hohe Dunkelziffer. Ja. Mehr aber eigentlich auch schon nicht. Und Johannes muss weitermachen.
Genau, ich mache einfach weiter. Aber was lernen wir denn nicht daraus? Und das ist eigentlich das wirklich Spannende. Man muss sagen, so richtig übertragen auf ganz Deutschland können wir das eigentlich nicht. Ja. Torben hat es vorhin schon gesagt, die Studie ist nicht zu 100% repräsentativ, weil sie zu wenig ganz kleine Kinder einschließt. Mhm. Und dafür relativ einen höheren Anteil von alten Menschen repräsentiert, aber davon auch zu wenig ganz alte Patienten. Also über 90-Jährige, sage ich jetzt einfach mal so. Also wir haben keine repräsentative Altersverteilung. Außerdem ist die Studie tendenziell ein bisschen underpowered, weil sie nur 7 Todesfälle einschließt. Das heißt, wenn ein Patient mehr jetzt tot gewesen wäre, hätten wir eine deutlich höhere Todesrate schon gehabt, gemessen an der Gesamtstudie, was sich so auf Deutschland eben nicht übertragen lässt. Wir haben jetzt eine Todesrate von 0,36%. Das kommt den Modellrechnungen auch für ganz Deutschland und den realistischen Zahlen relativ nahe. Mhm. Aber wäre es nur einer mehr gewesen, wäre es halt deutlich höher gewesen. Und da muss man natürlich noch einschränkend sagen, dass dieser Antikörpertest nicht zu 100% korrekt ist. Ja. Also es gibt auch falsch positive und falsch negative Testergebnisse, die auch bei so einer Stichprobengröße das Ergebnis eben verzerren können.
Genau. Was können wir noch daraus lernen? Wir können daraus lernen, dass es, dass es Corona-Infizierte gibt, die symptomlos sind, und können daraus auch zumindest etwas schlussfolgern, dass dieser das Virus auch weitergeben können. Das ist nicht der Beweis, dass sie das können, aber wenn sie mittels PCR positiv sind und keine Symptome haben, kann man das zumindest mutmaßen, dass sie das, dass es die Möglichkeit gibt.
Trotzdem gibt es gewisse Dinge, die uns auch diese Daten nicht sagen. Nämlich erstens können wir überhaupt nicht erklären aus dieser Studie, warum es so ist, dass einige Menschen keine Symptome haben. Mhm. Da gibt es keine Kausalität. Also wer versucht, sowas aus so einer Studie abzuleiten, das geht einfach nicht.
Ja.
Und genauso wenig können wir sagen, ob Kinder Überträger sind oder eben nicht Überträger sind. Da ist die wissenschaftliche Diskussion so ein bisschen kontrovers. Ja. Das ist auch das, was die Bild-Zeitung ja Herrn Drosten im Endeffekt vorwirft. Es gibt Studien aus China, die sagen, es gibt ein geringeres Übertragungsrisiko durch Kinder. Es gibt andere Studien, die wiederum sagen, die Kinder haben eine genauso hohe Viruslast wie Erwachsene. Ja. Einfach nur weniger Symptome und weniger schwierige Verläufe.
Ja. Was die Studie nahelegt, aber auch nicht beweist, ist, dass enge Räume scheinbar ein Problem sind, weil sich ja ganz viele auf dieser Karnevalssitzung angesteckt haben. Das ist aber nicht der Beweis dafür, dass das so ist. Das ist nur, das kann man mutmaßen. Das macht ja auch, wenn man drüber nachdenkt, Sinn, aber das ist nicht der Beweis dafür.
Genau, ja? Es macht Sinn. Es macht auch Sinn, dass, man kann aber nicht beweisen, dass zum Beispiel Menschen, die auf dieser Karnevalssitzung waren, weil so eine Karnevalssitzung ist ja normalerweise in so einer Halle, da sitzen halt 1000 Leute oder 500, keine wie viele Leute, Ahnung, wie viele da jetzt genau waren. Und da ist die Luft dann irgendwann auch ein bisschen abgestanden. Und wenn man sich dann Aerosol überlegt, ja, dann ist es klar, dass da irgendwie genug Leute sich infizieren. Macht irgendwo Sinn. Aber ist es denn tatsächlich so, dass die auch vielleicht viel Virus eingeatmet haben und eine hohe Viruslast hatten und deshalb besonders schwere Verläufe hatten? Das lässt sich aus dieser Studie überhaupt nicht schlussfolgern. Und deshalb daraus wieder irgendwas für Einschränkungen oder eben nicht Einschränkungen abzuleiten, geht einfach nicht.
Genau. Und abschließend möchte ich nochmal sagen, weil ich darüber gestolpert bin, was nämlich passiert ist, dass es, da distanzieren sich auch die Macher der Studie von. Das Problem ist, ihre Uni, das war jetzt die Uni Bonn in diesem Fall, die hat eine Marketingagentur eingestellt. Und diese Marketingagentur hat die Hochrechnung aus der Studie für Deutschland gemacht. Das ist natürlich doof, weil das von der Uni ja schon irgendwie in Auftrag gegeben wurde und die Marketingagentur das auch so rausgehauen hat. Das ist aber wissenschaftlich gesehen falsch. Bei so einer kleinen, bei 900 Menschen, von 900 Menschen auf wie viel Millionen? 80 Millionen zu rechnen, das geht halt nicht. Und es ist auch nur repräsentativ von Alter und so für die Gemeinde gangelt. Das ist nicht repräsentativ für Deutschland.
Ja,
ja, das ist einfach falsch. Und dann möchte ich noch kurz, unabhängig von der Heinsberg-Studie, auf diesen Vergleich Corona-Tote und Grippetote im Jahr 2017-18 eingehen. Da wird immer die Zahl genannt, also es sind irgendwie 8000 Corona-Tote jetzt in Deutschland, wenn ich das richtig im Kopf habe, plus minus. Und dann wird immer gesagt, es gab 25.000 Grippetote im Jahr, in der Saison 17-18. Die Corona-Toten sind absolute Zahlen, weil die getestet wurden. Die Grippetoten, diese 25.000, ist eine reine Schätzzahl. Die nachgewiesenen Grippetote liegen irgendwo bei 4.000 für das Jahr. Ja? Alles andere, diese 25.000, ist eine Hochrechnung aus den vorigen Jahren mit diesen 4.000. Das ist, diese Zahlen darf man nicht miteinander vergleichen. Ich meine, klar wird Corona auch mehr getestet als Grippe, ist mir auch bewusst. Aber diese Zahlen so als Absolutzahlen miteinander zu vergleichen, ist methodisch falsch.
Ja, und man muss dazu fairerweise ja sagen, wenn ein Patient einen so schweren Grippeverlauf hat, dass er hospitalisiert wird, dann wird er auch getestet.
Ja, das stimmt.
Also das ist ja, also zumindest bei uns im Krankenhaus, ich vermute, dass das in den anderen Häusern auch so sein wird.
Ja.
Also dann, ne?
Gut, aber ich glaube, wir haben genug über Covid geredet. kommen wir zu einem...
Ich werde noch einmal das Wort Covid im späteren Verlauf, glaube ich, gut, erwähnen.
Von mir aus folgt jetzt ein Covid-freier Podcast. Wer uns nur wegen Covid hört, kann jetzt abschalten.
Ich habe noch eine Covid-Studie.
Achso, oh, okay. Dann mach doch jetzt mit der Covid-Studie weiter.
Soll ich mit der Covid-Studie weitermachen?
Ja,
okay.
Dann haben wir es.
Und zwar ist es eigentlich, also es geht relativ schnell, aber es ist sehr hochrangig publiziert. Und zwar ist sie von Begley et al., heißt The Aerosol Box for Intubation in COVID-19 Patients.
Ah, ja, ja.
An In-Situ Simulation Crossover Study.
Ja.
In TGA Mai 2020. Worum geht es eigentlich? Und die Fragestellung ist, machen Intubationsboxen für Covid-Patienten Sinn? Jeder hat, oder die in der Foam-Szene unterwegs sind und die sich viel mit Covid beschäftigt haben, hat, glaube ich, jetzt so eine Plexiglas-Box vor Augen, die man dem Patienten so übergestülpt hat. Da waren zwei Einlässe so drin, rechte, linke Hand, und dann konnte man mit freier Sicht sozusagen, aber doch motorisch deutlich eingeschränkt, sage ich mal, den Patienten intubieren. In dieser Studie hat man jetzt zwei verschiedene Boxen sogar miteinander verglichen, ein neues und ein altes Modell, also First Generation und Second Generation kann man eigentlich sagen. Die sind ein bisschen unterschiedlich. Wer sich das genauer angucken will, kann das in den Papern sich die Original Bilder dazu angucken. Was spannend ist eigentlich, ist nicht die Intubationsbox per se, sondern man hat auch das verglichen mit Intubation ohne Box. Der primäre Outcome-Parameter war die Intubationszeit, sekundäres Outcome-Parameter war First-Pass-Success und Schäden an persönlicher Schutzausrüstung, wenn man Box intubiert, einen spannenden Parameter finde. Man hat alle Intubationen durch Fachärzte der Anästhesie durchführen lassen und das per Video aufgeführt und aufgezeichnet und ausgewertet. Es waren insgesamt 12 Ärzte bei 36 Intubationen. Am Modell, ja. Also,
ja.
Und also 3 Intubationen pro Arzt. Also man kann einmal sagen, einmal First Generation, einmal Second Generation, einmal
ohne
Box. Die Intubationszeit logisch war als ohne Box am kürzesten war auch, also da gab es, aber es gab einen signifikanten Unterschied in der Intubationszeit zwischen der Early Generation und der Latest Generation Box. Trotzdem 42,9 Sekunden im Schnitt ohne Box, 52,4 Sekunden im Schnitt bei der Latest Generation Box und tatsächlich 82,1 Sekunden bei dem ersten Modell sozusagen. Keine Intubation ohne Box dauerte länger als eine Minute. Allerdings 58% der Intubationen mit Box über eine Minute und sogar 17% der Intubationen mit Box über 2 Minuten.
Okay.
Was also, finde ich, schon ganz schön lange ist.
Ja.
Ohne Box war der First Pass Success, also der Erfolg im ersten Versuch, in 100% der Fälle geboten bei allen Ärzten. Bei der Early Generation Box 75%, bei Late Generation 83%, also auch da nicht statistisch signifikant, aber doch ein deutlicher Unterschied in den Intubationserfolgen. Und tatsächlich gab es auch Verletzungen oder Beschädigungen der persönlichen Schutzausrüstung. Bei der Early Generation Box ist einmal aufgetreten, bei der Late Generation Box immer in 7% der Fälle.
Okay.
Das sind vor allen Dingen Verletzungen, also an den Schutzkitteln, an den Armen, ja, logischerweise
Handschuhe,
finde ich auch nicht so dramatisch, aber ja, es ist halt vorgekommen und das Fazit heißt eigentlich, man kann diese Boxen nicht sicher nutzen.
Ja.
Wir haben die bei uns in der Klinik auch nicht genutzt. Wir hatten das mal diskutiert, haben das dann verworfen, ohne dass jetzt diese Studie, dass wir irgendeine Studie dazu hatten, das war eher so meinungsbasiert.
Was ich gemacht habe, also diese Boxen, da war ich an der Diskussion nicht beteiligt bei uns. Wo ich dran beteiligt, also was ich mir überlegt habe, ist, dass ob ich so eine Folie nutze, was ja auch im Internet öfters beschrieben wurde, diese, die man so übers Bett, diese Klarsichtfolien.
Ja.
Und ich habe mich allein beim Probieren so oft mit dem Tubus Laryngoskop unter dieser Folie verheddert, weil die natürlich, ich gebe zu, diese Bettfolien sind auch sehr dünn, also die so über saubere Betten drüber gemacht werden.
Ja, wie so ein Müllsack, muss man ja im Prinzip sagen. Ne?
Vielleicht ist eine dickere Folie, vielleicht verheddert man da sich nicht so, wenn die auch ein bisschen schwerer ist. Dafür hat man dann wieder das Gewicht auf den Armen. Ich bin nach zugegebenermaßen einfach nur so ein bisschen rumprobieren auf der Intensivstation, mich davon überzeugt, dass so eine Folie oder so eine Box, bei der Box habe ich jetzt nicht selbst probiert, aber dass so eine Folie das irgendwie besser macht. macht. Ich glaube, man gefährdet am Ende den Patienten und sich selbst auch dadurch, dass es die Intubation beim Patienten komplizierter ist und man dadurch hektischer wird. Und
genau, und das Wichtigste ist halt die gut sitzende persönliche Schutzausrüstung und das kann man am ehesten unter, sag ich mal, normalen Bedingungen kontrolliert mit Videolaryngoskop halt gewährleisten.
Was ich mittlerweile mache, das ist jetzt keine Aufforderung an irgendwen da draußen, das zu machen, aber wenn ich im Covid-Bereich tätig bin, deswegen finde ich das nicht so schlimm, dass die gesagt haben, deine Ärmeln sind Verletzungen. Ich krempel mir die Ärmel wirklich bis zur Ellenbeuge hoch. Danach muss man sich gründlich die Unterarme desinfizieren, das muss man einfach sagen. Das sollte man aber auch, wenn der Kittel da sitzt. Mhm. Der Virus wird, soweit wir heute wissen, nicht Virus. Über das Virus, das haben wir schon häufiger gehabt, wird unseres Wissens nicht über die Haut aufgenommen. Das heißt, ich persönlich denke, dass da kein Problem ist. Ich kann besser arbeiten mit freien Unterarmen und danach desinfiziere ich mir ordentlich die Hände und die Unterarme. Was ich auch desinfiziere, jedenfalls immer, wenn ich am Atemweg tätig war, war mein Hals, weil mein Hals ungeschützt ist.
Genau.
So gehe ich mittlerweile vor. Wie gesagt, das ist keine Aufforderung an andere, das zu machen. Ich halte das aber für sicher und ich habe von Montag den Beweis, da hatte ich einen negativen Covid-Abstrich. Heute ist Mittwoch. Das heißt, bisher hat es geklappt.
Ja. Aber ich kann auch nur sagen, du bist, also ich habe keinen Performance-Unterschied, ob mit freien oder mit bedeckten Oberarmen und Unterarmen.
Ja, mich stört das. Also das
ist, glaube ich, so ein bisschen Gefühlssache.
Ja, ist es. Aber deswegen habe ich es mir jetzt so angewöhnt. Gut, kommen wir zur nächsten Studie und jetzt zu einem Covid-freien Podcast.
Nein, das Wort Covid kommt trotzdem noch einmal vor bei mir.
Ah.
Aber keine Studie mehr dazu.
Okay. Meine erste Studie ist Prevalence of Intracranial Injury in Adult Patients with Blunt Head Trauma with or without Anticoagulant or Antiplatelet Use. Annals of Emergency Medicine, März 2020. Patienten ohne Thrombozytenaggregationshemmer, gibt es die überhaupt noch? Also man hat zumindest manchmal das Gefühl, dass eigentlich jeder ASS einnimmt. Ja. Zumindest jeder über 40. Das heißt, ich habe noch 4 Jahre Zeit, dann muss ich das Zeug auch schlucken. Die Frage, die sich ja immer wieder stellt, und ich bin mit dieser Frage durch meine Frau noch häufiger konfrontiert, wann muss man einen Patienten CT vom Kopf machen, wenn er irgendwie einen Schlag gegen den Kopf gekriegt hat? Und wann reicht es, zu sagen, das ist eine Beule, geh wieder nach Hause?
Ja.
Die ganzen Scores, die wir nehmen, also bei DOAX, bei den richtigen oralen Antikoagulantien, wissen wir, dass wir relativ großzügig ein CT machen müssen.
Ja.
Allerdings, alle Canadian Head CT Rule und so weiter, die haben als Ausschlusskriterium Einnahme von ASS, Clopidogrel, wie sie nicht alle heißen, und Einnahme von DOAX-E. Das heißt, die können wir nicht anwenden. In dieser Studie wurde das jetzt einmal untersucht. Das ist Studiendesign, das ist eine große prospektive Multicenter-Studie. 9070 Patienten mit stumpfem Schädelhirntrauma. Das ist eine Sekundäranalyse der Validierungsstudie der Nexus Head CT Rule.
Mhm.
Ja, also man hat sich quasi die Daten nochmal angeguckt und hat die Patienten rausgesucht, die Antiplatelets einnehmen. Die Studie war ursprünglich oder wurde in Level 1 und Level 2 Trauma Centern in Kalifornien durchgeführt. Das heißt, das Medizinsystem ist zumindest vergleichbar mit unserem. Ergebnisse: Das relative Risiko, Blutung im CT zu haben bei Vitamin K-Antagonisten war erhöht um 2,88.
Das ist schon ordentlich.
ASS und Clopidogrel, also doppelte Plättchenhemmung, 1,88. Ja. Patienten, die nur ein Antiplatelet einnahmen, also nur ASS oder Clopidogrel, gab es keine signifikante Risikoerhöhung.
Mhm.
Das heißt, wir können sagen, dass zumindest die Kombination aus ASS und Clopidogrel ein großzügiges CT rechtfertigt. Nur die Einnahme von einem könnte man, dürfen wir nicht, aber da könnte man fast schlussfolgern, dass man die Head-CT-Rule anwenden kann. Gut, Kritik an der Studie. Trotz der hohen Patientenzahl hatten insgesamt nur 532 Patienten überhaupt eine Blutung. Damit ist der Patientenarm doch nicht so groß, also der Blutungsarm. Trotzdem schöne Studie. Wenn da noch DOAX mit drin gewesen wäre, wäre es perfekt gewesen.
Man kann nicht alles haben im Leben.
Man kann nicht alles haben. Genau, aber nur nochmal, dann gehe ich jetzt auch nochmal auf Covid ein. In der Heinsberg-Studie sind 7 Leute gestorben. Und da werden Schlussfolgerungen auf Deutschland rausgezogen. Ja. Hier sind es 532 Patienten, die eine Blutung hatten. Und da muss man schon sagen, dass es eigentlich relativ wenig ist. Also,
ja, es ist alles relativ.
Alles relativ, aber ja, gut.
Ich habe auch noch eine Studie. Ich habe sogar noch 2, aber eher eine nochmal. Und zwar heißt es Journals of Emergency Medicine April 2020. Accuracy of PE Rule-Out Strategies in Pregnancy. Secondary Analysis of the DIPAP Study Prospective Cohort. Wir erinnern uns alle an Yes-Algorithmus. Mhm. Haben wir viel drüber gesprochen. Das ist ein adaptierter, der Yes-Algorithmus adaptiert für Schwangere zum Ausschluss einer LRE. Bei genau diesen Patientinnen haben wir auch schon mal vorgestellt. Und damals wurde gezeigt, dass es eine hohe Sensitivität gibt zum Ausschluss einer LRE. Mhm. Und es gibt bei MD-Calc, die Website kennen wahrscheinlich alle dazu, auch einen tollen Rechner, wie man das in der Notaufnahme nutzen kann, um da eben schnell den adaptierten Algorithmus anzuwenden. Und jetzt hat man retrospektiv geguckt bei der DPEP-Kohorte, das ist eine Kohorte, wo man Biomarker für LAE-Ausschluss getestet hat. Was kommt da eigentlich raus? Und wenn man diesen Yes-Algorithmus adaptiert für Schwangere anwendet. Und da konnte gezeigt werden, dass es eine deutlich geringere Sensitivität zum Ausschluss einer LAE gibt beim Anwendung dieses adaptierten Yes-Algorithmus. Und warum war das so? Man hat nur Patienten eingeschlossen, die sowieso eine LAE-Bildgebung auch bekommen haben.
Okay.
Also alle, die hinterher mit anderen Worten CT bekommen haben. Und dann hat man natürlich auch Leute eben rausgefischt, die dann vielleicht auch keine LAE hatten, obwohl der Algorithmus dafür sprach oder andersrum. Mhm. 73% der Patientinnen hatten sowieso schon eine Antikoagulation, bevor man überhaupt ein Dedimer getestet hat.
Okay.
Also das verzerrt das auch nochmal. Und dann ist es ja auch statistisch, das ist jetzt, da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ja immer schwierig, wenn du retrospektiv eine Gruppe analysierst, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck aufgestellt wurde. Da hast du ja Inkongruenzen sowieso schon in den Daten, das Ganze verzerren. Nichtsdestotrotz ist das ein bisschen kritische Beleuchtung sozusagen des Yes-Algorithmus.
Ja.
Das gehört nicht
zur Wissenschaft, ne?
Genau, ich würde das nicht zu hoch hängen. Mhm. Es ist aber immerhin bis ins Journal of Emergency Medicine gekommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, es zeigt wieder mal, dass eben nichts in der Wissenschaft, ne, liebe Bild-Zeitung, absolut ist, sondern dass alles von rechts und von links betrachtet werden kann.
Und dass ich eine Meinung auch ändern darf.
Genau, aus diesem, versteht uns nicht falsch, aus der Studie würde ich jetzt keine generelle Infragestellung eben dieses Algorithmus ableiten, aber das ist genau der Punkt.
Ja.
Ne? Aber man muss sich damit beschäftigen dürfen und sagen dürfen, ja okay, vielleicht ist das doch nicht so 100% perfekt, wie wir noch vor 3 Monaten gesagt haben.
Ja. Gut, dann kommen wir zu meiner zweiten Studie. Und wir bleiben bei Blut im Kopf. Der Studientitel lautet The Role of Desmopressin on Hematoma Expansion in Patients with Mild Traumatic Brain Injury, Prescripted Pre-Injury Antiplatelet Medication. Wie wir schon gesagt haben, gefühlt nimmt jeder ASS oder Clopidogrel. Und die ganzen schönen Regeln kann man nicht anwenden, da haben wir auch schon drüber geredet. Was machen wir jetzt, wenn einer von diesen Patienten tatsächlich Blut im Kopf hat? Ja? Können wir das behandeln? Macht da vielleicht Desmopressin Sinn? Desmopressin oder Minirin führt zu einer Ausschüttung von Thrombozyten, die hoffentlich nicht durch ASS oder Clopidogrel geschädigt sind. Und zu einer
Theorie.
Und zu einer Ausschüttung von Willebrand-Faktor. Ja, das wissen wir auch. Außerdem führt es zu so einer unspezifischen Aktivierung von Thrombozyten, dass die Thrombozyten leichter klotten, sozusagen. Das hier ist eine retrospektive Kohortenstudie. Zeitraum war Juli 2012 bis Mai 2018. Single Center, ein einziges Level 1 Trauma Center. Eingeschlossen wurden alle Patienten, die Thrombozytenaggregationshemmer nahmen und Blut im Kopf hatten, im CT. Ergebnisse: 202 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 76 Jahren konnten eingeschlossen werden. 158 von denen erhielten, also 78% erhielten 0,3 Mikrogramm pro Kilogramm Desmopressin. Es traten unterschiedliche intrakranielle Blutungen auf. Am häufigsten war das subdurale Hämatom, danach die Subarachnoidalblutung. In der Hälfte der Fälle umfassten die Blutungen mehr als ein Kompartiment. Das Endergebnis im Kontroll-CT war die Größenzunahme von mehr als 20% des Ausgangsvolumens in der Desmopressin-Gruppe signifikant reduziert.
Das ist spannend.
Ja. Dadurch, als Fazit muss man sagen, kann die Ausdehnung durch Desmopressin bei Thrombozytenaggregationshemmern, also nochmal von vorne, man kann die Ausdehnung einer Blutung im Kopf durch die Desmopressingabe reduzieren, wenn der Patient einen Thrombozytenaggregationshemmer einnimmt. So, ich glaube, jetzt ist...
Also leiten die Autoren eine generelle Empfehlung daraus ab?
Ja, es ist eine retrospektive Kohortenstudie, relativ kleine Patientenzahl.
Aber man kann darüber nachdenken.
Man kann darüber nachdenken. Man muss halt auch wieder kritisieren, dass das hier kein patientenorientiertes Outcome war. Ne? Also es wurde ja nicht irgendwie das neurologische Behandlungsergebnis erfasst, sondern rein nahm das Blut im Kopf zu. Wenn der Patient dadurch gar nicht schlechter war, also wir mutmaßen jetzt, dass Patienten, die mehr Blut im Kopf haben,
schlechteres Outcome haben.
Schlechteres Outcome haben. Das ist aber natürlich eigentlich falsch. Also eigentlich hätte man neurologische Scores erheben müssen. Man muss ehrlich sagen, wir brauchen eine randomisierte, kontrollierte Studie dazu, um da jetzt eine generelle Empfehlung draus abzuleiten. Also ich glaube, die Studie reicht, um vielleicht vorsichtig einen individuellen Heilungsversuch zu machen, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht. Sicherlich sollte das, aus dieser Studie sollte man nicht eine generelle SOP aufstellen. Jeder Patient
kriegt Desmopressin, der unter Thrombozytenaggregationshemmern in den Kopf blutet. Ja.
Gut.
Ja, ich habe auch noch eine Studie, das ist eher was für die unfallchirurgische Front. Ja, darum, ich habe auch was für deine Frau gemacht. und zwar The Hip Attack Investigators, Investigators Accelerated Surgery versus Standard Care in Hip Fracture. Lancet, Februar 2020. Also wie ich, sehr hochrangig publiziert und jeder, der in der Anästhesie tätig ist, kennt das, so die Schenkelhalsfraktur in der Nacht wird ja auch gerne mal auf den nächsten Tag geschoben im Interesse aller Diensthabenden. Und ist es so, um in Deutschland sein volles DRG abrechnen zu können, muss man eine Standardversorgung, also entweder den Gamma-Nagel oder die Hüft-Tap innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme sozusagen machen.
Das wird jetzt auch erst wurde gerade geändert und wird jetzt erst irgendwie scharf geschaltet.
Genau, aber bei uns ist das mittlerweile so implementiert. 24 ja. Stunden ist da der Plan. Ne? Das ist so definiert. Ja, und die Kollegen dort haben mal verglichen, wie ist es denn eigentlich, gibt es einen Vorteil für den Patienten, wenn es sogar noch schneller ist, also innerhalb von 6 Stunden nach Diagnosestellung. Man hat das über 5 Jahre ausgewertet, insgesamt 2970 Patienten eingeschlossen, älter als 45 Jahre, eben 2 Studienarme, einmal die OP innerhalb von weniger als 6 Stunden nach Diagnosestellung, einmal innerhalb von 24 Stunden, also deutsches Standardverfahren im Prinzip. Jetzt würde ich als ahnungsloser Narkosedoktor sagen, naja klar, je schneller wir das operieren, desto geringer ist vielleicht auch die Mortalität, weil die Immobilität kürzer ist. Das Outcome wird generell vielleicht besser, weil die Leute weniger Delir-Risiko haben, was weiß ich.
Weniger Hämatom.
Genau, weniger Blutung.
Ja.
Ne? Weniger Transfusionsrate, keine Ahnung. Im Endeffekt ist es so, es gibt keinen signifikanten Unterschied innerhalb von 90 Tagen nach Randomisierung in den primären Outcome-Parametern. Die Mortalität im beschleunigten Behandlungsarm beträgt 9% versus 10% bei regulärer Behandlung. Das ist statistisch nicht signifikant. Und es gibt keinerlei Unterschied bei der Rate an neu aufgetretenen, schwerwiegenden Komplikationen. Zum Beispiel Lungenarterienembolie, Reanimationspflichtigkeit, solche Dinge. Also Herz-Kreislauf steht da kein, ne? Keine schwerwiegenden Komplikationen. Allerdings gibt es in einem schnellen Behandlungsarm signifikant weniger Delir, signifikant weniger Harnwegsinfekte und eine bessere Schmerzreduktion.
Okay, das ist zumindest schon mal ein Hinweis. Jetzt, wenn, jetzt müsste man, müssen wir jetzt nicht, aber müsste man genauer in die Studie einsteigen, ob auch vielleicht die einfach unterpowered ist. Also, dass es nicht signifikant ist, ob man mehr Patienten bräuchte, um die Signifikanz.
Gut, ich finde fast 3000 Patienten jetzt nicht ganz so wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, natürlich. Gesundheitsökonomisch ist es insofern recht spannend, auch noch, weil man eine kürzere Krankenhausverweildauer von minus einen Tag erreicht hat. Also das ist ja eine deutliche Kostenreduktion im Endeffekt, ne? Bei gleichen OP-Kosten im Prinzip, ne? Ist das schon interessant.
Was könnte man natürlich gegen argumentieren, wenn ich sie innerhalb von 6 Stunden operieren will, muss ich ein zusätzliches OP-Team.
Könnte sein, dass du meine Aufzeichnung liest.
Nein,
also der nächste Punkt wäre nämlich, was man einschränkend sagen muss, dass natürlich in dem Zentrum, die das gemacht haben, sie tatsächlich zusätzliche OP-Kapazitäten zur Verfügung hatten, um eben diese schnelle Möglichkeit der Frakturversorgung zu bewerkstelligen.
Ich kann euch sagen, OP-Kapazitäten ist in Corona-Zeiten eh ein heißes Thema, zumindest
bei uns
in Häusern, wo die Anästhesisten an der Corona-Versorgung beteiligt sind.
Genau. Und was man auch noch einschränkend sagen muss, die haben Patienten nur in diese schnelle Behandlungsgruppe eingeschlossen, wenn sie innerhalb der regulären Arbeitszeit aufgenommen wurden. Also nicht nachts um 3.
Das ist natürlich, das ist wirklich ein Problem. Das ist nämlich ein Bias, den man gar nicht unterschätzen darf, wenn Patienten nur tagsüber in Studien eingeschlossen wurden. Es gab mal irgendwann eine Notaufnahmestudie, wo genau dieser Bias tatsächlich krass war.
Okay.
Weil ich glaube, es ging um Bluthochdruck, ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch nicht so wichtig, aber im Endeffekt darf man das nicht unterschätzen, weil das ganze System nachts anders arbeitet als tagsüber und auch unsere Cortisonspiegel nachts anders sind und so weiter.
Genau. Und es gibt noch eine spannende Einschränkung zu der Studie, die hat fast ein bisschen was mit Underpower zu tun.
Okay.
Aber nur fast. Weil die haben ja, ich habe ja gesagt, fast 3000 Patienten eingeschlossen. Das sind aber nur 10% der eigentlich möglichen Patienten, die sie hätten einschließen können mit Hip Fracture. Und die hatten deutlich weniger Komorbiditäten, diese Patienten, die sie eingeschlossen haben. Sodass man vermuten kann, vielleicht, dass es ein gewisses Selection Bias gibt. Also keine Underpower, aber dass man doch vielleicht gesagt hat, naja, hier Oma Pasulke mit 95 Jahren mit fortgeschrittener Demenz plus Diabetes plus fulminante, was weiß ich, dilatative Kardiomyopathie, die schließen wir mal nicht ein, weil die könnte das Ergebnis zur einen oder anderen Seite verfälschen.
Genau, oder einfach, es kann ja auch sein, dass Opa Kasulke mit seiner diabetischen Polyneuropathie eher nachts stürzt, weil er tagsüber noch gut sehen kann und da nichts passiert, aber nachts beim Klogang halt wenig spürt in den Beinen und wenig sieht und dass die schwerer Erkrankten, das ist natürlich eine reine Hypothese, die ich aufstelle.
Tendenziell nachts kommen, zum Beispiel.
Tendenziell nachts kommen und deswegen nicht in der Studie drin.
Genau.
Okay, aber trotzdem spannend.
Insgesamt relativ spannend und ich glaube, dass da noch das ein oder andere uns bevorsteht, sage ich mal, in den nächsten Jahren, was sich da noch ergeben kann aus den Erkenntnissen, die wir so haben. Ne?
Gut, dann kommen wir zu meiner dritten Studie. Meine dritte Studie lautet: Pre-Hospital Definitive Airway is not associated with improved survival in trauma patients. Journal of Trauma, Acute Care and Acute Care Surgery im März 2020. Sollen nicht reanimationspflichtige Traumapatienten präklinisch intubiert werden? Ist eine Frage, die sich ja immer wieder stellt. Kann man hin und her diskutieren mit Schädelhirntrauma, ohne Schädelhirntrauma und so weiter. Diese Studie hat das retrospektiv untersucht. Es ist eine Beobachtungsstudie aus dem Trauma-Register der israelischen Armee. Ja, das ist ein anständiges Traumaregister. Da passiert nämlich auch Trauma, muss man sagen. Zeitraum 2006 bis 2018. Alle Traumapatienten, die durch medizinisches Personal versorgt wurden, egal ob die Patienten zivil oder militärisch waren. Nur das versorgende Team war immer militärisch. Definitive Airway hieß in der Studie Intubation oder Koniotomie. Supraglottische Sachen wurden nicht gezählt bzw. nicht ausgewertet. Airway Management erfolgte durch Paramedics oder Ärzte. Indikationen waren Apnoe, Atemwegsverlegung, der durch Essmarch, Handgriff oder Güdel nicht beherrschbar waren, und drohende Atemwegsverlegung, was ein sehr schwammiges Kriterium ist, weil
höchst subjektiv.
Höchst subjektiv, genau. Es wurden 15.793 Traumapatienten eingeschlossen.
Das ist ordentlich.
Das ist wirklich ordentlich. Also gerade bei Trauma ist das eine ordentliche Zahl. Davon waren nur 30% Soldaten. Das heißt, scheinbar scheinen die viele Zivilisten zu versorgen, was man sich bei dem Konflikt dabei auch ganz gut vorstellen kann, der da läuft. Da ist ja viel ziviles Gebiet auch mit drin. Ne? Mhm. 566, also 3,6%, wurde Atemwegssicherung versucht, muss man sagen. 83% hatten eine ITN, 6% eine Koniotomie, das finde ich krass viel, ja, und 11% beide Techniken, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe. Aber
lieber invasiv.
Aber 6% Koniotomie, also ich kenne viele alte Notärzte, die lange gefahren sind, die noch nie eine Koniotomie gemacht haben, hier in Deutschland. Ja. Bei 141 Patienten blieb die Atemwegssicherung erfolglos. 78% dieser Patienten überlebten, obwohl die Atemwegssicherung nicht gelang. Was ja auch so ein bisschen fishy ist. War sie denn wirklich notwendig? Ich meine, wir wissen, die Kriterien, warum wir Atemwege sichern, sind, ist immer schwierig. Aber man muss sich auch fragen, wenn sie überleben, obwohl die Atemwegssicherung nicht gelang, wurde dann Narkose gemacht? Also, naja. Das Endergebnis, egal wie man es rechnet, es gab keinen signifikanten Unterschied oder Überlebensvorteil oder Nachteil für die Atemwegssicherung. Muss man nämlich auch sagen, es gab auch keinen Überlebensnachteil durch die Atemwegssicherung. Ja, ja. Diskussion, es wurden lediglich die Prähospitalphase für das Überleben evaluiert, ob die mit dem gesicherten Atemweg vielleicht innerklinisch einen Überlebensvorteil hatten, wurde nicht gesehen. Es wurde nur bis die Patienten im Krankenhaus waren. Ja. Neurologisches Outcome wurde gar nicht angeguckt. Die Autoren sagen selbst, dass die Anwender der Atemwegssicherung sehr, sehr jung waren. Das erklärt auch die unglaublich schlechte Erfolgsrate. Naja gut, das waren viele Paramedics. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass an vorderster Front, es hört sich so blöd an, aber halt nicht der erfahrene Oberarzt steht, sondern eher die jüngeren Ärzte oder Paramedics. Es wurde gar kein Verletzungsschwere-Index erhoben. Das heißt, wir wissen gar nicht, also
jetzt, was da wirklich das Problem war.
Was da wirklich das Problem war, genau.
Ob es wirklich erforderlich war.
Es ist völlig unklar, ob und wie Narkose gemacht wurde. Also ich meine, dass es schwierig ist, einen Patienten zu intubieren, bei dem man keine Narkose gemacht hat, das ist, ja.
Das erklärt es.
Ja. und last but not least, als Kritik natürlich, ist es eine Registeranalyse, es ist keine randomisierte Studie. Ich finde, zu Anfang las sie sich gut, als ich angefangen habe, sie vorzubereiten. Da dachte ich, da könnte man ja echt mal Schlüsse draus ziehen, dass wir vielleicht auch zu viel intubieren. Wobei, so viel intubieren wir Traumapatienten auch gar nicht. Aber im Endeffekt muss man sagen, wenn man die Studie jetzt genauer anguckt, kann man da eigentlich wenig Schlüsse draus ziehen. Also, ja.
Ich habe dazu eine spannende Frage an dich. Und zwar habe ich letztens einen Vortrag gesehen, das hat jetzt nichts mit dieser, also ein bisschen vielleicht was mit der Studie zu tun. Und zwar habe ich eine Online-Fortbildung gesehen, eine österreichische Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin. Zeiten von Covid sieht man ja viele Online-Fortbildungen. Und zwar wurde ein Fall vorgestellt, ich skizziere den ganz kurz, und du kannst mir mal sagen, ob du diesen Patienten intubiert hättest oder nicht.
Ja.
Und zwar wurde als NDF alarmiert zu einem abgestürzten Paraglider, der wohl, so wurde beobachtet, aus ungefähr 15 Meter Höhe, Man möge mich jetzt steinigen dafür, dass ich das nicht mehr so, also aus großer Höhe im Endeffekt, ist er irgendwie ins Rudeln gekommen, ist halt abgestürzt auf bei der Landung.
Ja.
Im End, der hatte am ehesten also ein Wirbelsäulentrauma, Lunge war beidseits belüftet, Rippen waren stabil, konnte ab der Hüfte die Beine auch nicht mehr bewegen, war aber jetzt nicht hypoton, also kein Vollbild eines neurogenen Schocks, kann man im Endeffekt sagen. Wurde vom NEF auch wirklich leitliniengerecht, soweit ich das beurteilen kann, versorgt. Es war ein warmer Sommertag, der hat Tranexamsäure bekommen, der hat zwei große Zuwirkungen, hat Volumen bekommen, hat Analgesie bekommen. Ich meine mit Fenta, hat aber auch gar nicht so viel Schmerz. Das war also alles eigentlich ganz gut und man hat sich dann entschieden, den Hubschrauber dazu zu ziehen, weil man den in die nächste Uniklinik fliegen wollte. Klar, was auch sinnvoll ist.
Ja.
So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Knackpunkt. Dann kam die nächste Folie und dann hieß es, natürlich hat man sich entschieden, diesen Patienten vor Ort Narkose zu machen, aufgrund des Risikos des Transports.
Okay.
Also einschränkend muss man sagen, es gab keine Fast-Sono, also Pneuausschluss sozusagen sonografisch gab es nicht.
Mhm.
Trotzdem habe ich mich an diesem Punkt gefragt, also bis dahin war ich absolut d'accord mit der Versorgungsstrategie und dann habe ich mich gefragt, hätte ich den intubiert?
Mhm.
Und bin dann so, also ich weiß, dass man natürlich eher großzügiger ist, wenn man jetzt einen RTH-Transport anstrebt, keine Frage.
Kommt auf den RTH an, also wie zugänglich ist der Patient
genau.
Im Rettungshubschrauber? Gibt es ja auch unterschiedliche Modelle.
Aber ich hätte jetzt nichts, der hatte kein Thoraxtrauma, der hatte kein Pneu, also klinisch, der hatte keine Dyspnoe. Ich hätte den ehrlich gesagt eher nicht intubiert.
Wenn ich eine Analgesie hinkriege, ohne eine signifikante Atemdepression. Also ich finde, was der Patient verdient, ist eine adäquate Analgesie.
Ja, keine Frage.
Auch weil er still liegen muss. Aufgrund seines Wirbelsäulentraumas muss man das ja einfach.
Ja, und vielleicht auch eine gewisse Abschirmung. Also ja. Kann man ja auch Ketanest-Dormicum für nehmen, hätte ich wahrscheinlich gemacht. Aber
genau.
Das ist.
Ich hätte eher Ketanest-Mono genommen, aber da diskutieren Johannes und ich regelmäßig drüber. In dem Fall hat das Dormicum sicherlich als abschirmende Komponente auch. Kann man das gut diskutieren. Nichtsdestotrotz hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Also ich wollte das nur. Du hast es jetzt ja nicht gesehen. Ich wollte nur einfach mal deine Meinung hören. Ich dachte, das könnte man jetzt mal anhand dieser Studie. Also mich hat nur diese absolute Indikation sozusagen gestört, weil für mich ist ein luftgebundener Transport keine absolute Transportindikation.
Intubationsindikation,
das wollte ich damit eigentlich nur.
Also Johannes und ich fliegen beide nicht Hubschrauber, deswegen wenn irgendwer von euch Hubschrauber fliegt und sagt, er hat einen guten Grund dafür, warum man so jemanden intubiert, dann schreibt uns oder weiterhin, auch wenn es bisher noch nicht gemacht wurde, schickt uns vielleicht eine kleine Audiobotschaft, in der ihr erklärt, warum. Ich würde auch sagen, man muss den nicht intubieren.
Also nicht zwingend zumindest.
Nicht zwingend. Also ich habe auch mit dem NEF, hatte ich in nicht allzu ferner Vergangenheit einen kompletten Querschnitt nach einem Verkehrsunfall, der aber respiratorisch absolut stabil war, kardial so ein bisschen anfing in den neurogenen Schock zu gehen, aber das ließ sich mit Acrinor während des Transports ins Krankenhaus noch gut handeln, mit also einem Druck um die 100, muss man sagen, also jetzt wirklich nicht schlecht und da habe ich auch keine Intubation angestrebt, weil ich gesagt habe, das kann man besser in der Klinik machen, unter deutlich besseren unter sicherer Umgebung, gerade bei hochgradigem Verdacht auf Halswirbelsäulenverletzung. Zusätzlich dachte ich in dem Moment, dass die neurologische Beurteilbarkeit in der Klinik einfach besser gegeben ist, wenn er noch wach ist. Dem habe ich tatsächlich sogar Fenta gegeben. Wobei die Schmerzen gar nicht im Vordergrund standen. Das war, glaube ich, auch mehr Aktionismus, wenn ich es jetzt reflektiere.
Mhm.
Der ist nicht zu Schaden gekommen, aber die Schmerzen waren nicht sein führendes Problem. Problem.
Gut. Spannend. Ja, wollte ich nur noch mal so zur Diskussion stellen. Ich glaube, jetzt haben wir den Journal Club gut.
Ich habe noch eine.
Wie immer,
ich habe noch einen. Aber dann bin ich auch fertig. Die letzte Studie von mir lautet The Effects of a Shoulder Roll During Laryngoscopy in Infants. Randomized Single-Blinded Crossover Study. Anesthesia and Analgesia April 2020. Intubationen von Kindern sind immer so ein bisschen so eine kribbelige Sache. Also ich meine, klar, wenn man im Kindersaal das ein paar Mal gemacht hat, ist man da auch nicht unentspannt, aber es ist anders als bei Erwachsenen, muss man sagen. Und in der Notfallmedizin ist es eine absolute Rarität. Ich musste noch nie ein Kind im RTW intubieren. Also jetzt ein Kleinkind, muss man sagen. Naja. Was ja immer propagiert wird, ist die Nutzung von einer Schulterrolle, weil aus der Überlegung heraus, dass der Hinterkopf von den Kindern proportional größer ist und sie dadurch in so eine Vorlage kommen und man will sie halt möglichst in der Schnüffelposition und indem man die Schulter unterpolstert, soll das besser gehen. Was sie jetzt hier gemacht haben, ist, sie haben 20 Säuglinge, die eh eine Vollnarkose brauchten, randomisiert. In die erste Gruppe wurde zuerst ohne Schulterrolle und dann mit Schulterrolle laryngoskopiert, die zweite Gruppe umgekehrt. Ja, also beide haben beide Untersuchungen gekriegt. Primary Outcome war der Winkel zwischen den Augen des Untersuchers und dem OP-Tisch. Ich habe mich gefragt, wie man das messen. Ja, es ging, sie haben das irgendwie über den Abstand vom Untersucher zum OP-Tisch gemessen. Also wie weit musste man runtergehen sozusagen?
Naja, um sich eine volle Sicht.
Genau. Außerdem wurde die Glottisöffnung anhand des Pogo-Scores.
Was für ein Pogo?
Pogo, ja. Ich kannte das auch eher von Punkrock-Konzerten. Aber Pogo steht für Percentage of Glottis Opening. Das ist ein Score, den man errechnen
kann. Was es nicht alles gibt.
Ja, die Ergebnisse. Beide Gruppen unterschieden sich nicht. Ja. Also die... Egal in welcher Reihenfolge, Die Schulterrolle verringert den Winkel, somit den Abstand zum OP-Tisch signifikant. Mhm. Aber die Glottisöffnung und die Einsehbarkeit der Glottis war nicht verändert. Das heißt, egal ob mit oder ohne Schulterrolle, kann in dieser Studie gleich gut intubiert werden. Wenn man jetzt sagt, dass die Glottisöffnung ein Surrogat dafür ist, wie gut man den Tubus reinkriegt.
Weißt du, was das für Untersucher waren?
Das waren Fachärzte für Anästhesie.
Also nicht wir beide.
Ja, das ging nicht so richtig. Mhm. Ging nicht so richtig daraus hervor, weil das Facharztsystem, wie wir es in Deutschland haben, ja nicht überall auf der Welt ist. Aber es waren im Kindersaal tätige Anästhesisten.
Also doch wir beide.
Ja. Naja. Man muss da aber bei dieser Studie einige Limitationen machen. Ja, also die wurden bezeichnet als Kinderanästhesisten. Das wären nicht wir beide, muss man ehrlich sagen. Und wann man nun Kinderanästhesist ist, ist ja auch in Deutschland immer ein bisschen schwammig. Also
da gibt es ja so Zertifikate. Und
ja, gibt es. Muss man die machen? Muss man die nicht machen? Ist alles schwierig. 20 ist natürlich eine super kleine Zahl. Ja. Und was man auch noch limitieren muss, ist, die Amerikaner intubieren Kinder anders. Zumindest meines Wissens. Die Amerikaner laden die Glottis mit auf bei der Intubation von Kindern, während wir ja mit unseren Macintosh-Spateln quasi die Glottis hochklappen.
Ja.
Das kann natürlich so eine Studie komplett verzerren, wenn man da eine andere Technik anwendet.
Oh, klar.
Ich weiß nicht, wie es in dieser Studie gemacht wurde, das war da nicht rauszulesen. Ja. Unabhängig, ob das jetzt übertragbar ist oder nicht, durch diese Studie sagt ja auch nicht aus, dass man mit Schulterrolle schlechter intubieren kann. Ich würde die Schulterrolle, solange keine Studie mehr sagt, damit ist es schlechter, immer noch bevorzugen. Zum einen, weil der Winkel, zumindest das sagt die Studie aus, ja etwas besser ist, indem man die Glotte sieht, auch wenn man sie gleich gut sehen kann. Und weil ich so gewohnt bin. Ich habe bisher alle Kinder mit so einer Schulterrolle intubiert. Also mit so einem kleinen Handtuch.
Ja, genau, so kenne ich es auch.
Hier war immer Shoulder Roll. Ich packe mir meistens ein dreifach gelegtes Handtuch drunter.
Ja.
Aber ich bin auch kein Kinderanästhesist.
Gut. Ja.
So viel zu unserem Journal Club.
Genau. So, das war unser Journal Club und der war wieder sehr erhellend, Torben.